dass ich mich beim Lesen und beim Nachdenken da wirklich noch einmal hinterfragt habe. Aber lasst uns zuerst den Text lesen aus Römer 15, die Verse 22 bis 33. Darum bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Da ich jetzt aber in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, wohl aber seit vielen Jahren ein Verlangen hege, zu euch zu kommen. So will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen. Denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem in Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen in den Leiblichen zu dienen. Sobald ich nun das ausgerichtet und ihnen diese Frucht gesichert habe, will ich über euch weiterreisen nach Spanien. Ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich mit der Segensfülle des Evangeliums von Christus kommen werde. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott. Dass ich bewahrt werde von den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei, damit ich mit Freuden zu euch komme, durch Gottes Willen und mich zusammen mit euch erquicke. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. Soweit der Text. Eben eine für mich passende Überschrift für den Text der heutigen Predigt war für mich Jesaja 41, Vers 6. Da hilft einer dem anderen und spricht zu seinem Bruder: Sei getrost. Wunderbar, wenn man so gehalten wird. Von Gott, aber auch du ganz persönlich, von deinem Bruder oder von deiner Schwester. Ich habe die Predigt heute in drei Punkte eingeteilt. Und der erste Punkt waren die Reisepläne des Paulus mit den Versen 22 bis 24. Dann Punkt 2 von der gegenseitigen Hilfe mit den Versen 25 bis 29. Und der dritte und letzte Punkt, gemeinsamer Kampf mit den Versen 30 bis 33. Wir fangen mit dem ersten Punkt an. Von den Versen 22 bis 24. Paulus seine Reisepläne. Darum, weil er im zurückliegenden Jahr von Nation zu Nation, von Stadt zu Stadt gereist war und das Evangelium gepredigt hatte, war er immer wieder, so lesen wir, verhindert worden, nach Rom zu reisen. Gleich in Kapitel 1 im Römerbrief, den Vers 13, lesen wir das auch. Wer seine Bibel dabei hat, kann gerne auch mit aufschlagen. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den übrigen Heiden. So war Paulus stets in zwei Richtungen gezogen. Doch Gott hat ihn stärker zu seiner Aufgabe im östlichen Mittelmeer eben hingezogen, um in diesem Raum das Evangelium von Jesus Christus zu predigen. Aber jetzt hat er in diesen Gegenden keinen Raum mehr. Entsprechend trieb ihn ein großes Verlangen, zu den Christen nach Rom zu kommen. Aber selbst dieses, Solange er dieses anstrebte, wollte er noch einen Zwischenhalt einlegen auf dem Weg in die Länder des westlichen Mittelmeers. Falls er nach Spanien reiste, würde er auf der Durchreise zu ihnen kommen. Spanien war also das Ziel seiner Reise. Nach Westen, denn dort hatte man das Evangelium noch nicht gehört. Er wünschte, von den Heiligen in Rom dorthin geleitet zu werden. Womit er nicht meinte, dass sie sich ihm anschlossen für die ganze Reise, sondern dass sie ihm das Nötige für die Reise auch mitgaben. Das griechische Wort hier heißt wörtlich übersetzt vorwärts senden, und das verwendet man, wenn man jemanden bis zu einer bestimmten Stelle an seiner Reise begleitet, wo er aber danach eben alleine weiter reisen tut. Und man gab ihm alles Nötige zur Reise mit. Da man aber einen Freund nicht mittellos entlässt, verwendet man das Wort auch so, wie es Paulus hier tut. Jemanden zur Weiterreise mit Geld, Lebensmitteln ausstattet. Wir lesen in Titus 3, den Vers 13. Zenas ist der Schriftgelehrte und Apollos schicke eilends voraus und lass es ihnen an nichts fehlen. Das klingt gut. Wenn man zu Besuch ist und man reist weiter und man wird ausgestattet. Ich bin gespannt, Alfred, wenn ich dich besuche und ich reise nach Kreuzen weiter, was du mir alles mitgibst dann. Paulus, sein Anspruch war nicht, dass jeder Einzelne in der Gegend das Evangelium hört und gerettet wird. Er wollte auch nicht in die Gegenden, wo schon gesät war und das Evangelium verkündigt wurde. Paulus gründete Gemeinden und die waren für die Verbreitung des Evangeliums verantwortlich. So viel auch zum Thema Gemeindegründung. Hier in der Gegend langt es, sagte er. Ich habe eben keinen Raum mehr. Er wollte und wurde von Gott auch weitergesandt. Obwohl er dort noch Stellen sah, aber Gott verwehrte es ihm, beziehungsweise er sagt, ich muss weiter, ich muss in einen anderen Raum, hier sind Gemeinden, hier sind Geschwister, die predigen das Evangelium. Und der Mensch, wenn er hört und Buße tut, wird gerettet. Ehe Paulus nach Spanien ziehen wollte, würde er sich an den Geschwistern erquicken oder laben wollen. Das hier verwendete Verb kommt noch zweimal im Lukas-Evangelium, einmal im Johannes und einmal in der Apostelgeschichte wieder. Das kommt dort wieder vor und bedeutet mehr eigentlich wie erquicken oder laben. Es heißt füllen und sättigen, also total satt gemacht werden. Vollste Zufriedenheit. Das ist ein wunderschöner Begriff eigentlich. Klasse, wie Paulus hier über seine Geschwister denkt. Wie er sich auf sie freut. Was für Herzenseinstellung letzten Endes er auch an den Tag legt. Wenn Paulus so denkt und das so braucht, wie viel mehr denn ich? Wie viel mehr denn du? Ich glaube, da kann man sich schon mal hinterfragen, von wegen, ich brauche den Bruder oder die Schwestern brauche ich nicht. Paulus gibt uns hier ein Beispiel und er will satt gemacht werden. Ich denke persönlich, ich brauche das noch viel mehr. Er freut sich und will sich erbauen lassen auf der einen Seite, trösten auf der anderen Seite und das Evangelium bei ihnen predigen. Er will sich trösten lassen. Römer 1, 12. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Wunderbarer Gedanke eigentlich. Ein wunderschönes Miteinander. Es ist derselbe Gedanke hier in Römer 1, 12. Ganz stark, was für Gedanken und Hoffnung hier auf seine Brüder und Schwestern er setzt. Obwohl auch er enttäuscht wurde. Obwohl auch die Geschwister ihn wehgetan haben. Aber er gibt dem Ganzen immer wieder eine neue Chance. Was für Christusliebe hier hervorleuchtet, was uns Paulus da zeigt, das finde ich, ist göttlich. Was anderes kann mir gar nicht mehr dazu einfallen. Wie ist es denn mit mir? Kann ich mich damit einreihen? Habe ich auch trotz meinen Erfahrungen eine positive Einstellung und lass mich so leiden? Wenn ja, es ist echt schön und auch gesegnet. Wenn vielleicht nicht, warum ist das so? Überwiegt deine Enttäuschung, überwiegt dein, ich möchte lieber alleine sein, überwiegt dein, ich möchte meinem Bruder oder meiner Schwester nicht zur Last fallen? Oder lassen wir uns auf die Seite von Paulus ziehen, der eben das Positive hier rausnimmt? Ist man bereit, das zu überdenken? Wir kommen zum zweiten Punkt mit den Versen 25 bis 29. Vom gegenseitigen Helfen oder Unterstützen. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Es hat ihnen gefallen und sie sind ihnen auch schuldig. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen in den Leiblichen zu dienen. Sobald ich nun das ausgerichtet und ihnen diese Frucht gesichert habe, will ich über euch weiterreisen nach Spanien. Ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich mit der Segensfülle des Evangeliums von Christus kommen werde. Schon einige Jahre her, da bin ich Jahr für Jahr in die Ukraine gefahren. Da war ich 6-mal im Missionseinsatz dort. Das erste Mal 2002 und dann ist es so weitergegangen jedes Jahr. Wir sind dort in sehr abgelegene Dörfer, Kinderheime gefahren. Eine Insel für schwer erziehbare Kinder, ein Altenblindenheim. Und konnten den Menschen Hoffnung dort geben. So abgelegen sie auch gewohnt haben, wollten wir Trost und Hoffnung säen, aber wir bekamen dort unwahrscheinlich viel zurück. Es waren starke Geschwister im Glauben, obwohl sie das nie von sich gesagt haben. Wir waren an einer Missionsstation angekommen. Es war eine deutsche Missionarin, die hat einen Ukrainer geheiratet. Die haben dort gelebt und haben vielen Menschen dort jeden Mittag Essen gegeben. Es war in einer größeren Stadt. Und die hatten kein Gas, keine Gasleitung, wo sie richtig kochen konnten, weil sie hatten jeden Mittag über 100 Mittagessen. Und sie haben so gebetet, dass doch Geld reinkommt und dass sie endlich die Gasleitung machen konnten. Es waren ein paar tausend Euro, ich glaube 3.500 bis 4.000 Euro waren das. Und Ein Bruder hat sich erbarmt und hat das Geld mir in die Hand gedrückt. Da bin ich mit dem Missionsleiter zusammen, haben wir dann die Missionarin und ihren Mann geholt. Wir wussten ja von der Gasleitung gar nichts und dass sie um Geld gebetet hat. Dann sind wir in den kleinen Mercedes-Lieferwagen rein, mit denen wir rübergefahren sind, rein, haben uns hingesetzt, haben mit ihr geredet. Und dann habe ich ihr das Geld gegeben. Wisst ihr, wie die geheult hat? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und was ich dort in dem Wagen erlebt habe, das ist so viele Jahre schon her. Und das reißt mich immer wieder, wenn ich dran denke. Weil Gott da gewirkt hat. Wir konnten der Frau, der Schwester Geld mitgeben. Die haben die Gasleitung machen können. Wir wussten nicht, dass dafür gebetet war. Gott hat uns benutzt. Es war echt ein Geschenk. Es war ein Geschenk, dass Gott so wirkt und dass man selber mit dabei sein durfte. Gott lebt. In Vers 25 heißt es, jetzt aber nimmt er den Satz hier wieder auf und sagt, jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst an die Heiligen. Heilige sind die zu Gottes Eigentum gemachten Menschen in allen Gemeinden. Und so sind sie Glieder an der Gemeinde, der Urgemeinde, auch in der heiligen Stadt hier in Jerusalem. Was für ein Dienst, den Paulus jetzt so dringend nach Jerusalem denn führt. Vers 26, es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen oder die Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Schlachter übersetzt veranstalten, Luther sagt, gemeinsame Steuer. Elbefelder sagt, gewissen Beitrag. Es unterstreicht auf jeden Fall den gemeinsamen Charakter von Mazedonien und Achaia. Und es waren auch noch zwei andere Gemeinden im Spiel. Es hat den Heidenchristen gefallen, für die armen Geschwister in Jerusalem, Urgemeinde, eine Kollekte zu sammeln. Über diese Sammlung können wir auch lesen in 2. Korinther 8. Wer seine Bibel hat, kann kurz aufschlagen. Die Verse 1 bis 7. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die von Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Ich staune über diese Sätze. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig. Und sie baten uns mit vielen Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin. Zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. So, dass wir Titus zuredeten, dieses Liebeswerk, wie er es angefangen hatte, nun auch bei euch zu vollenden. Wie ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer, sowie in der Liebe, die ihr zu uns habt. So möge dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Wenn man jetzt auch noch weiterliest, in Vers 8, ich sage das nicht als Gebot, sondern um euch den Eifer anderer, um euch durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Also ich sage euch, das ist schon herausfordernd, wenn man so angesprochen wird. Paulus überschüttet sie hier mit Lob. Gleichzeitig fordert er sie aber auch heraus. Alles auf der Liebe, alles auf der Basis der Gnade und Liebe und Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus. Meines Erachtens hebt er hier die Verpflichtung, einander zu dienen, sehr heraus. Es geht um das Helfen und um das Gemeinschaftliche. Römer 12, Vers 13. Um das Miteinander. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Übt willig Gastfreundschaft. Wunderbarer Vers. Anteil haben an den Nächsten, an den Nöten, sowie vielleicht auch an dem Guten von dem anderen, wo man danken darf, miteinander. Wie groß und frei steht Paulus hier vor uns. Und ich finde, es ist echt nachahmungswert. 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Nachahmungswert, wie Paulus das hier auch lebt und den Geschwistern ans Herz legt. Gott kann uns gebrauchen und er will dich gebrauchen. Aber eben so, wie er es will. Aus Jerusalem, für die gesammelt wurde, und Paulus will das Geld dorthin bringen, kommen immer wieder Männer, die ihnen das Leben schwer machen, dem Paulus. Aber nie antwortet Paulus entrüstet. Antwortet Paulus negativ, obwohl ihm Steine und Knüppel in die Beine geworfen wurde, obwohl über ihn Sachen gesagt wurden, die nicht okay waren. Aber er sagt überhaupt nichts. Er hat nur das Kreuz vor sich und Jesus. Er sagt nicht, dann bekommt ihr eben auch kein Geld. Nee, brauche ich nicht. Wenn ihr so über mich denkt und so redet, dann gebe ich es anderen Gemeinden. Im Gegenteil. Er setzt sich unermüdlich für die Kollekte für die Geschwister ein. Auch da habe ich mich hinterfragt bei der Predigtvorbereitung. Wie ist es bei mir, wenn über mich schlecht geredet wird? Ja. Manchmal möchte ich die Schrotflinte nehmen, wenn ich ehrlich bin, ja. Es ist so. Leider ist es so. Aber Gott ändert uns. Und das ist das Schöne dran. Und das ist auch das Schöne dran, dass man es erkennen darf. Jeder von uns. Und das erlebt er alles und macht dadurch auf der Reise nach Rom, wo er doch nach Spanien ziehen wollte. Mag sich in Jerusalem noch so viel Unschönes gegeben haben von den Heidenchristen und von den Juden vor allem. Es bleibt Paulus seine Überzeugung. Sie sind verpflichtet, ihnen zu helfen. Aus Jerusalem kamen die Nationen, die einzigartige geistliche Gabe des Evangeliums. Die Nationen sind schuldig, mit der weit geringeren Gegengabe, den leiblichen und fleischlichen Gütern, also die materiellen Hilfe für die Armen in Jerusalem, zu antworten. Ihr habt Anteil an dem Geistlichen, also unterstützt sie jetzt. Sie brauchen euch. Gewiss steht es auch jetzt im Gegensatz zu den geistlichen Dingen. Fleischliche Güter oder leibliche Güter sind sehr gering gegenüber den Geistlichen. Aber diese materiellen Güter müssen nicht schlecht sein. Sie sind für die Armen in Jerusalem sogar sehr wichtig, lebenswichtig. Nötig, möchte man auch sagen. Und damit leisten die Gemeinden in Mazedonien und Achaia ihren Dienst oder eben ihren Beitrag für die Geschwister. Weil die Geldgabe der Heidenchristen Dank für die Geistesgabe des Evangeliums ist. Man kann es eben auch als Frucht sehen. Den Gedanken aber, dass es sich vielleicht dass sie vielleicht bezahlen müssen fürs Evangelium oder dass sie sich einkaufen müssen, die können wir gleich verwerfen. Den finden wir nicht hier. Diese zwei Gemeinden wollen und haben geholfen. Sie sind der geistlichen Güter teilhaftig geworden und sollten, aber sie sollten eben nicht stolz werden darauf. Wir lesen es in Römer 11, das sparen wir uns aus. Apostelgeschichte 11, die Verse 27. Bis 29, Apostelgeschichte 11, 27, Hilfeleistungen für die Gläubigen, diesmal in Judäa. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem herab nach Antiochia. Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Diese trat dann auch ein unter dem Kaiser Claudius. Da beschlossen die Jünger, dass jeder von ihnen gemäß seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Hilfeleistung senden solle. Das taten sie auch und sandten sie an die Ältesten durch die Hand von Barnabas und Saulus. Eigentlich auch wunderbar, hier wieder die Herzenshaltung. Man half, man prahlte nicht und man half sich. Es war Not da und Hilfe kam. Denken wir zum Beispiel, was ich immer sehr schön finde, an unsere Gemeinde, die Bibelsternaktion. Es ist ein Landstrich auserkoren worden, wo viele Bibeln hingesendet wurden, werden sollen und wir dürfen Teil sein und dort mithelfen. Echter Geschenk. Aber vielleicht bist du persönlich auch angesprochen, wo du weißt um Not. Vers 29 im Römer 15 wieder. Ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich mit der Segensfülle des Evangeliums von Christus kommen werde. Ich komme in der Segensfülle. Der Satz lässt einen unmittelbar hineinblicken in die Arbeit von Paulus, in seinen Dienst, wo er stand. Hier ist nichts von falscher Demut, die wir vielleicht für angebracht halten und die doch nur das Gegenstück eines verborgenen Hochmutes ist, mit dem wir uns selbst etwas oder von wir uns selbst etwas erwarten. Wir möchten persönlich peinliche kleine Enttäuschungen vorbeugen, indem wir eben nur bescheidene Erwartungen hegen. Aber Paulus hat etwas Großes erwartet. In unserem meist so eigenständigen Wollen und Planen kann es kaum anders sein. Paulus stand absolut unter der Führung Gottes. Er verließ sich komplett auf ihn. Er konnte sagen, ich komme mit der Fülle des Segens. Er rechnet in ruhiger Gewissheit damit. Mache ich das auch? Oder denke ich mal, das kommt sowieso nicht viel raus. Wie oft ist man dann schon überrascht worden, weil Gott gewirkt hat? Wollen wir von ihm lernen, ebenso gehorsam und ebenso zuversichtlich unseren Dienst zu tun, eben wo Gott dich hingestellt hat? Helfen, beten und natürlich auf Gott hoffen, weil er wirkt. Er will wirken. Wir kommen zum dritten Punkt, die Verse 30 bis 33. Es geht um den gemeinsamen Kampf mit Paulus und seinen Geschwistern. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott, dass ich bewahrt werde von den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei, damit ich mit Freuden zu euch komme, durch Gottes Willen, und mich zusammen mit euch erquicke. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Das Bild vom gemeinsamen Kampf in dem Vers 30 erinnert uns vielleicht an einen Sportler, der im Wettbewerb steht und sein Bestes gibt. Vielleicht bringen die Worte gemeinsames Ringen es besser zum Ausdruck, was hier gemeint ist. Genau dieser Begriff wird auch für das Gebet von Epaphras in Kolosser 4, Vers 12 benutzt. Zack. Wer seine Bibel dabei hat, kann es gleich nochmal mit aufschlagen. Kolosser 4, Vers 12. Es grüßt euch, Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der allzeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Das ist eine Herzenshaltung. Da konnte ich mal eine Scheibe abschneiden. Er steht für den anderen im Gebet ein, er kämpft. Dieser Vers bedeutet natürlich nicht, dass wir mit Gott kämpfen sollen, damit wir bekommen, was wir brauchen oder wollen. Es bedeutet eher, dass unser Gebet keine leichtfertige Angelegenheit sein sollte, der es an Herz und Ernsthaftigkeit fehlt. Wir sollten mit ebenso viel Leidenschaft im Gebet sein, wie der Ringer eben in dem Ringkampf Kraft und Technik aufbringt. Paulus fordert die Brüder direkt auf, ihm im Gebet beizustehen. Mit ihm und für ihn im Gebet zu kämpfen. Er weiß und er empfindet, wie alles Gelingen von Gottes Führen und Bewahrung abhängt. Und er weiß, ihr Lieben, dass er als Glied am Leib Christi auf andere Glieder angewiesen ist. Römer 12, 4 und 5 spricht auch darüber. Denn gleich wie an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir brauchen aneinander. Ein Glied, das andere, letzten Endes. Wir hängen zusammen. Paulus gibt konkrete Gebetsanliegen weiter. Erstens bittet er darum, von den ungehorsamen oder eifernden Landsleuten in Judäa bewahrt zu werden. Und auch, dass die Armen in Jerusalem das Geld der Heidenchristen annehmen. Auch das, da gehört Mut dazu manchmal in gewissen Situationen, eine Gabe oder eine Hilfe anzunehmen, weil man sich schämt auf der anderen Seite und dennoch ist es versteckter Stolz. Ja, man braucht für beide Situationen einfach Gott. Stehst du, stehe ich persönlich für Geschwister im Gebet mit ein? Kämpfen wir für Geschwister? Auf der anderen Seite flehen wir? Fragt euch mal. Ich glaube, uns geht es sehr gut. Und das, wie Paulus es nötig hat, nimmt vielleicht der eine oder andere nicht so an. Oder übt es nicht aus und geht ein Stück am Segen vorbei. Flehen wir, weil der Bruder oder die Schwester große Probleme hat. Flehen wir, weil er vor Herausforderungen ist. familiär, beruflich? Weil er Nöte hat? Weil er mit Sünde zu kämpfen hat? Weil er krank ist? Ich frage mich da wirklich, flehen wir? Also bei mir ist da echt noch Luft nach oben. Beten wir? Wissen wir von dem einen oder anderen? Ich muss gestehen, ich viel zu wenig. Epheser 6, 18 und 20 noch einmal. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Sind ihm wieder Aufforderung an die Geschwister, hey, bet für mich. Ich brauche dich, ich brauche deine Gebete. Wenn ich über Not erfahre, will ich über die Not nur wissen? Oder denke ich mir, ey, ich bete für einen Bruder. Ich bete für Bernd, weil er hat eine Not. Ich rede nicht darüber, aber ich bete. Und bete ich den Dienst von Missionaren? Und bete ich den Dienst von unseren Missionaren? Oder kommt es uns auch nur in den Sinn, wenn wir ihre Nachrichten hier in die Gemeinde reinbekommen? Ach ja, auch ich vergesse. Ach, ich glaube, wir sind aufgefordert, alle miteinander. Und beten wir unsere Dienste in der Gemeinde? Und beten wir für unseren, ich bezeichne das oft, für uns all den Schatz der Gemeinde, unsere Kinder, die Eltern bestimmt, aber auch wir als Gemeinde sind aufgefordert, dort zu beten. Und da kann ich unterstützen. Und da kann ich kämpfen. Und da kann ich flehen zu Gott. Und glaubt mal, wir haben das nötig. Es gibt genügend Möglichkeiten, um nur hier ein paar eben zu nennen. Paulus bat seine Geschwister um Gebet. Wie viel mehr habe ich das nötig? Paulus wusste wohl, dass in Jerusalem etliche von den Juden, die zum Glauben gekommen waren, noch für das Gesetz eiferten. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 21, braucht ihr nicht aufschlagen. Da war es nicht selbstverständlich, dass man in Jerusalem den Heidenapostel mit Grüßen und der Liebesgabe, die kam, die Liebesgabe kam aber von den Unbeschnittenen, dass man ihn unbedingt freudig aufnahm. Das war ein Problem, deswegen hat er dafür gebetet, dass die Geschwister es annehmen. Wer dem Herrn wahrhaftig dient, weiß, dass er das beständig nötig hat. Er weiß es und er sollte es auch tun. Gebet und Bewahrung. Ein weiterer Grund, warum Paulus die Fürbitte ersuchte, war, damit ich durch den Willen Gottes zu euch komme nach Rom. Er flehte beständig, dass er endlich einmal nach Rom kommt. Das war ihm so oft verwehrt worden. Weil Gott ihn eben auch woanders hinzog und nicht alles gelingen ließ, was er sich immer vornahm. Römer 1, Vers 10. Indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Er fleht wieder, aber es hat immer noch nicht geklappt. Aber er kam tatsächlich nach Rom. später. Die Worte, mit denen Lukas seine erste Begegnung mit den Brüdern festgehalten hat, sind ergreifend. Und so kamen wir nach Rom. Und von dort kamen die Brüder, als sie von uns gehört hatten, bis Apiforum und Tres entgegen. Und als Paulus sie sah, fasste er Mut. Apostelgeschichte 28. Er fasste Mut, wie er die Geschwister sah. Wir kommen langsam zum Schluss. Vers 33 sind wir angelangt. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Paulus konnte das sagen. Er konnte das sagen, weil er Frieden mit Gott hatte. Er empfing die Gerechtsprechung von Gott am Thron der Gnade und er merkte und er ruhte völlig in dem Frieden Gottes. Er verließ sich nicht auf seine Werke, sondern ganz allein auf Gott. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Wir sind am Schluss angekommen. Ich habe ein Zitat von Spurgeon noch, der über das Gebet sagt und der hier über zwei Brüder spricht, die auch zueinander standen. Spurgeons Zitat war: Der Weise betet mit Mose und kämpft mit Josua. Es sind auch zwei Brüder, die fest zueinander standen, die den schmalen Weg gingen. Auch zwei Brüder, die sich halfen. Ich hoffe und bete, dass du Brüder oder dass du, liebe Schwester, eine Schwester hast, wo du die Worte aus Jesaja 41, den Vers 6 sagen kannst. Da hilft einer dem anderen und spricht zu seinem Bruder, sei getrost. Ich hoffe, dass du diese starken Worte sagen kannst. Ich habe noch ein paar Fragen auch in den Hauskreisleitfaden mit reingebaut, den ihr bearbeiten könnt diese Woche. Gott segne uns übers Nachdenken, übers Hinterfragen vielleicht auch und vielleicht auch einmal über das, dass man sich aufmacht und zu einem Bruder geht und mit ihm redet und betet, mit ihm fleht, mit ihm lacht und mit ihm weint. Gott segne euch. Amen.